lesen heute Morgen aus dem letzten Kapitel im Johannesevangelium, Johannes 21. Ganz wunderbares Kapitel. Wir können nur einige Punkte berühren. Wir hatten ja schon davon gesprochen, als der Petrus so tief eingebrochen war. Wenn ein Mann weint und dann heißt noch im Altluther bitterlich, eine totale Erschütterung eines Mannes, der zum ersten Mal entdeckt, wie fallsüchtig er ist. Es ist ja ganz merkwürdig, dass dieses Kapitel ganz oft in den Gemeinden nicht berührt wird, dass davon nicht gesprochen wird. Man macht immer, jetzt ist doch toll, wir sind im Glauben und wir können so viel. Ich habe gestern schon gesagt, der Abschnitt Römer 7, ein ganz wichtiger Abschnitt für uns. Der große Theologe August Tholuck hat gesagt, zwei Stellen in der Bibel, die sind die wichtigsten, 1. Mose 3, der Sündenfall, und Römer 7. Ich weiß, dass in meinem Fleisch nichts Gutes ist. Und wollen habe ich wohl, aber vollbringen schaffe ich nicht. Und dass dieser Kampf, den wir führen, ich will mich bessern, ein hoffnungsloser Kampf ist. Du kannst dich am Riemen reißen, bis der Riemen fatzt, aber du kannst dich nicht selber aus dem Dreck rausziehen. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes? Dann sagt er, ich danke Gott durch Jesus. Jesus ist der Einzige in unserem Leben, der uns diese Festigkeit und Geborgenheit schenken kann. Und das ist ganz entscheidend wichtig. An dieser Stelle passiert es leider immer wieder, dass Leute sagen, seit meiner Bekehrung stimmt es nicht mehr für mich. Aber ich weiß nicht, ob die falsch in den Spiegel geguckt haben. Es ist beim Paulus natürlich auch nach der Bekehrung so. Ohne Jesus ist er eine Null. Aber wenn du vor diese Null eine Zahl setzt, dann ist das ein Wert. Und wenn Jesus vorne dran steht in unserem Leben, hat das eine Bedeutung. Und das ist schon im Vers 17, da setzen wir nochmal ein, spricht zum dritten Mal, Jesus zu Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu Jesus, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Wir haben gestern schon gesagt, dass keinerlei Ermahnung von Jesus kommt. Reiß dich nächstes Mal am Riemen und so. Das haben wir alle hinzugedichtet. Jesus fragt nur, ob wir ihn lieb haben. Die allerwichtigste Sache ist noch mehr als Glauben. Jesus über alles in dieser Welt lieb zu haben. Weil ich weiß, ich bin ohne ihn rettungslos verloren. Philipp Spitta, kennen wir die schönen Lieder, die er uns gedichtet hat, bei der Jesu will ich bleiben und O komm, du Geist der Wahrheit und so weiter, hat ja erst relativ spät studieren dürfen, weil der Bruder, bei dem das Geld reserviert war, ja da starb. Und er wurde dann verhört beim Examen von dem Konsistorium und die haben ihn gefragt, ob er nicht ein wenig zu viel von Jesus reden würde. Wir kennen das ja, dass das bei Kirchen immer wieder die Frage ist, du tust mit einem Jesus, 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 was habe ich das gehört, immer wieder. Aber die nie begriffen haben, und da sagt August Tholuck, es ist merkwürdig, als der Petrus ins Amt eingeführt wurde, die Herde Jesu zu weiden, hat Jesus nichts wissen wollen, was er im Kopf hat, an theologischem Wissen, nur das eine, ob er Jesus lieb hat. Schade, dass man heute die Theologen nicht mehr fragt, ob sie Jesus lieb haben. Es ist eigentlich die entscheidende Frage, wenn das irgendwo in einem Kirchengemeinderat bei einer Pfarrberufung machen würdet, würde er wahrscheinlich, dann sagt, es war doch komisch, dass du so gefragt hast. Nein, es ist nicht komisch. Und dann sagt Jesus, weide meine Schafe. Wahrlich, und es kommt wieder diese starke Betonung auf dieses Wort, Amen, Amen, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Ja, das ist unsere Mündigkeit. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht Jesus zu ihm, folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte. der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte, Herr, wer ist, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, das war also Johannes, spricht er zu Jesus, Herr, was wird aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht's dich an? Folge du mir nach. Da kam unter den Brüdern die Rede auf, dieser Jünger stirbt nicht, aber Jesus hat nicht zu ihm gesagt, er stirbt nicht, sondern wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Ja, ganz interessant, der Johannes ist ja dann im hohen Alter mit über 90 Jahren Ältester in der Gemeinde in Ephesus geworden und hat dann die ganzen furchtbaren Verfolgungswellen des Domitian erlebt. Domitian war der, das wissen die Württemberger, der den Limes nach Norden verschoben hat. Wer da aus der, man die Welzheimer hier, das war Domitian, aber der Dichter Plinius hat gesagt, eine Höllenbestie. Und das haben besonders die Christen gespürt, wurden viele in Ephesus umgebracht, die Gemeinde zerschlagen. Und Johannes wurde deportiert nach Patmos und dort hat er die Offenbarung gesehen und niedergeschrieben. Ganz wunderbar. Ist heute unser Thema, wie geht das jetzt weiter nach dieser Freizeit? Und das, was Jesus uns ganz wichtig macht, ohne Jesus brechen wir hoffnungslos ein. Meine Oma, die 30 Jahre Witwe war, hat gesagt, ich kann ohne Jesus keinen Pfannkuchen backen. Und sie hat in den schwersten Tagen uns aufgenommen, oben auf der Alp, in den Hungerjahren, Kriegsjahren, Nachkriegsjahren, französische Besatzungszone. Aber stand, las morgens schon ihre Bibel, für mich, uns als Kinder, eine wunderbare Frau. Meine Frau sagt immer, sie hat keine Großeltern mehr erlebt und hat dann immer das gewundert, wie viel ich von meiner Oma erzählt habe, die eine ganz besondere liebe Frau, die Johanna Busch war, geborene Kullen aus Hülben, eine Pfarrerswitwe aus Frankfurt am Main. Und das ist für uns ganz wichtig, dass wir sehen, wie geht das denn mit Jesus weiter? Wie kann ich das alles schaffen? Wir betonen ganz stark immer den Glauben. Der Glauben ist also sehr wichtig. Dass ich nicht an irgendein Gespenst glaube, sondern das, was Jesus wirklich ist, unser Glaubensbekenntnis. Und wir sehen immer wieder, dass es auf der biblischen Basis gegründet ist. Aber die höchste Form des Glaubens ist die Liebe. Das ist auch im Neuen Testament so immer wieder, dass die Liebe zu Jesus betont wird, diese Jesusliebe. Epheser 3 steht, Jesus liebhaben ist besser als alles Wissen. Ganz wichtig. Die persönliche Jesusbeziehung ist wichtiger als alle theologische Wissenslast, die einer herumträgt, wenn er nicht weiß, ich kann in meinem Leben erst wirken. Mir ist immer die Stelle so wichtig, Johannes 15, wo Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja doch, ich kann doch Auto fahren, kann doch meinen Beruf begreifen, kann Techniker sein. Aber Jesus meint ja von Frucht, von wirklich etwas, was in unserem Leben gewirkt ist. Und das hat er ja zu seinen Jüngern gesagt. Und da besteht bei seinen Jüngern Gefahr, dass sie ohne Jesus etwas tun, wie erst recht bei uns. Und ihr werdet immer wieder das erleben, was wir bei dem Petrus gesagt haben, dass man auf die Nase fällt, dass man eine Jugendstunde machen will und es klappt nicht und Hauskreis und auf einmal merken wir haben ja gar nicht vorher gebetet. Nicht, dass es so eine Pflicht wäre, ein Ritual, sondern das kannst du nur geben, was er dir schenkt. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Das ist keine Mystik, sondern das ist dieses Wunderbare, dass Jesus in meinem Leben wohnen will und dass er die Stelle meines Ichs ergreifen will, ganz simpel, er will der Herr meines Lebens sein, er will meine Sinne bestimmen und dann gibt es das neue Leben. Das ist herrlich, das muss man immer neu ergreifen, immer neu erleben und immer neu sich daran freuen, wie er das wirkt und wer das in uns schafft. Es ist ein ganz gefährlicher Virus, der in Christen überall tobt und bei uns in der Christenheit ganz massiv, dass wir ganz tolle Leute sind oder auch die Evangelikalen. Wir sind die Superleute, wir sind die Bibeltreuen, wir schaffen das. Aber wenn das nicht von Jesus kommt, und da ist das immer nur möglich, dass man gleichzeitig weiß, ich kann ohne Jesus nichts. Ist ja interessant, dass in unserer Zeit so wenig über die Sünde gesprochen wird. Und über die Sünde wollen wir auch nicht reden. Die Sünde ist was Schlimmes mit all ihren Folgen in unserem Leben. Aber das ist so schlimm, dass sie uns von Jesus trennt. Diese Eigenmächtigkeit, hast du vorhin sehr schön gesagt, dieser Stolz, ich schaffe das und ich kriege das hin, ich mache das, denn wir sind besser als die anderen, wir sind standfester und wirkungsvoller und wir sind entschiedener. Das hat gar keinen Wert mit allen Prädikaten, die wir da geben. Wenn es Jesus nicht ist, der Erweckung schenkt, der neues Leben schenkt in unseren toten Kirchen. Und es ist wirklich tragisch. Ich denke an die Zeitschriften, die auch da vorne in dem Ständer stehen, die teuren, aus Witten, Aufatmen, allem. Der Chefredakteur hat in den letzten 20 Jahren bestimmt noch nie über die Sünde gesprochen. Er sagt, ich möchte Menschen nicht schlecht reden. Nicht schlecht reden. Wir sind ohne Jesus verlorene Leute. Und das muss man immer wieder merken, dass es auch bei den Jüngern so war, dass der Paulus sagt, wäre es schon tüchtig. Wer ist denn tüchtig zum Werk, wenn der Herr nicht in schwachen Menschen mächtig wirkt? Und das ist das herrliche Geheimnis. Mit Ehrgeiz kann man viel in der Welt erreichen. Das sieht man in der Politik und in der Kunst und überall ehrgeizige Menschen, die können die Ehre erreichen. Bei Gott geht es aber auf diese Weise nicht. Wir haben ja gestern einige Stellen angesehen. Ich nehme noch mal eine Stelle, die wir gestern nicht gelesen haben. Hesekiel 27 und 28, da geht es noch mal um die Stadt Tyrus. Weil dein Herz sich überhebt, dass du so schön bist, darum will ich dich zu Boden stürzen. Und das ist in der Christenheit oft genug Gefahr passiert und dass auch die ganze Pracht und der Stolz, und wir haben ja irgendwo auch ein Unbehagen, wenn die großen Demonstrationen sind und das nicht ganz deutlich kommt, nicht wir, sondern der Herr ist es. Mir hat es immer Freude gemacht, wie Dr. Fritz Laubach bei jeder Gebetsgemeinschaft gebetet hat, Herr, bewahre mich vor mir selber. Dass ich immer wieder meine, ich bin das und das in den hohen Ämtern der Leitung, ganz bewusst, wenn es Jesus nicht schenkt und nicht macht, kann das nicht funktionieren. Wir brechen ja täglich ein, da gibt es Spannungen in der Ehe, da gibt es Probleme in unserem Leben. Wir selber kämpfen mit Versuchungen und Begierden. Ich war neulich bei einer Trauung von jungen Leuten und das ist ja heute etwas, was ich bei meinen Trauungen, die ich halte, strikt verbiete. Die jungen Leute wollen das Eheversprechen immer selber geben. Ich habe das mal miterlebt, mit eigenen Worten. Und wenn er das anhört, da sagen die jungen Leute 5 Minuten lang, ich werde dich nie enttäuschen und ich will dich immer lieb haben. Und es sind so steile Sprüche, dass ich erschrecke, es kann doch kein Mensch versprechen. Wird uns auch nie verlangt von der Bibel. Man könnte alles sagen, nein, das, wie heißt die Ehefrage, dass wir den anderen nach Gottes Gebot und Verheißung lieben. Und eine Ehe ist dazu da, dass wir gerade merken mit unseren Schwächen, natürlich gibt es da viele Trübungen in der Ehe, im Leben, im Gedränge des Lebens. Aber dass wir merken, wie wir das mit Jesus ordnen und wie wir wieder zurückfinden in die Spur. Und das ist ja heute auch verbreitet in vielen Liedern. Ich liege vor dir im Staub und ich werde dich immer, Herr, treu sein. Das stimmt doch gar nicht. Ich bin doch immer noch treu, dass ich nach dem Willen Gottes lebe. Herr, bekehre mich und du musst mich suchen. Und das ist das Hirtenamt auf einmal so wichtig. Und da geht es darum, in diesem ganzen Abschnitt, sowohl bei Petrus, dass er gefragt wird, ob er die Herde leiten kann. Und das haben wir das Hirtenamt, das Wort Pastor ist ja aus diesem lateinischen Wort für Hirte übernommen. Und in der Gemeinde ist das ein wichtiges Amt. Erinnert euch, dass Paulus immer wieder einen Brief von Evangelisten, Lehrern und Hirten spricht. Das sind 3 Dinge. Jeder von euch hat irgendeine dieser Begabungen. Der Evangelist ist nicht der Hirte. Im Apostelgeschichte war der Barnabas der Hirte, der damals diesen Johannes Markus, der gekniffen hat in Antalya, bevor er auf die Berge stieg, da hat er die Räubergeschichten gehört, da hat er Smuffensausen bekommen und er hat gesagt, ich möchte heim zur Mama. Und der Paulus sagt, den Kerl nehme ich nie mehr mit und der Barnabas sagt, dem gebe ich noch eine Chance. Da könnt ihr den Unterschied sehen. In unseren Gemeinden fehlen Hirten. Das sind nicht große Evangelisten, sondern das sind Leute, die ein Auge haben, da braucht einer meine Zuwendung. Und auf den muss ich was sehen. Der merkt sofort, da ist ein Neuer da, mit dem muss ich sprechen, der neben mir sitzt und versuchen, ob ich da ihn gewinnen kann und dass eine Brücke entsteht. Das Hirtenamt ist was ganz Wunderbares und das hat Jesus in der Besen, er ist der gute Hirte. Und wie er dem Petrus nachgeht, er schlägt ihm nicht sein Versagen um die Ohren. Jesus macht das ganz dezent. Wie fängt Jesus an? Er fängt mit einem Festspruch an, dass sie zuerst die Fische rösten in Johannes 21. Und es ist ja ganz interessant, wie der Paulus seine Erscheinung gehabt hat in Damaskus. Da kam der Ananias zu ihm und hat ihm zuerst eine Mahlzeit gerichtet, damit das Herz aufgeht. Und ich erinnere mich noch, wie Dr. John Stott, der große Theologe, bei einer Hofacker-Konferenz in der Liederhalle sagte, wer Menschen für Jesus gewinnen will, der muss ein guter Koch sein. Das ist Herz mal gewinnen, dass eine Brücke geschlagen wird. Und der Paulus hat 3 Tage und 3 Nächte nichts gegessen. Und dann erst fängt er an und hat gehört, was der Saulus erlebt hatte. Er hat ihn ja begrüßt, lieber Bruder Saul. Das war schon schwierig für einen solchen Christenverfolger. Aber das ist schön, die Hirten haben immer wieder Ideen, wie sie die Herzen gewinnen. Der Lehrer, das sind Leute, die das gut erklären können. Der Evangelist ist auch immer ein Panzerbrecher. Aber der Lehrer macht das so schön. Ich war immer dankbar. Wir hatten Lehrer, Rolf Rune und Gerhard Ellermann, der die evangelische Schule leitet in Stuttgart. Wenn ich mal weg war und die Bibelstunde hatte, das war richtig für die Leute herrlich. Mal ein Lehrer, die können das so sachlich, sauber auseinandernehmen. Und deshalb darf man immer wieder fragen, wer ist das? Was ist mein Amt? Ich glaube, die meisten von uns sind eigentlich zu diesem Hirtenamt fähig. Aber wir üben das viel zu selten in unseren Gemeinden und haben ein Auge drauf, was da unsere jungen Leute bewegt, die auf den Jungscherleiter zugehen, sagen, wie wirst du mit den schwierigen Burschen da in deinem Kreis fertig und so, und ich will für dich beten, kannst immer mir sagen, wo du Probleme hast und so. Das ist ganz wunderbar, wenn unsere jungen Leute nicht die Alten erleben, die ihnen Vorschriften machen, sondern die liebevoll wie ein Hirte sich um sie kümmern. Und deshalb ist auch so wichtig, dass wir immer wieder wissen, unsere Begrenzung, aber wir selber haben die Hirtenliebe von Jesus erfahren. Und darüber möchte ich noch ein paar Worte sagen, weil das so ein entscheidendes Wort ist für uns. Wie der Petrus ein alter Mann war, hat er den ersten Petrusbrief geschrieben. Und guckt ihn mal an, der erste Petrus, ein bisschen schwierig zu finden, nach den Paulusbriefen fängt es mit dem Petrus- und Johannesbrief dann an, 1. Petrus 1. Was er da schreibt, Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen in Pontus, Galatien, Kappadokien, Provinz Asien, Bithynien. Die ganze Türkei heute, das war durchsetzt mit Gemeinden, die vor allem von Petrus sehr stark betreut wurden. Paulus hat ja da auch gewirkt. Und da sagt er, fängt er an, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, die Neugeburt zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung von den Toten. Und in Vers 8, ihr habt ihn nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher Herrlichkeit, Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Da war der Petrus ganz erfüllt und hat gesagt, das ist so toll, ihr werdet durch Gottes Macht bewahrt werden. Er ist der, der euch als Hirte führt und bewahrt vor dem Abfall. Und ihr könnt euren Weg fröhlich gehen. Und da sagt er, jetzt ist ihm wichtig, nach dieser Begegnung mit Jesus am See Genezareth oder See Tiberias, wie man will. See Tiberias war natürlich der römische Name und die Juden haben das ja nicht sagen wollen. Also auch bei Caesarea, sie wollten Caesar und Tiberius, den Kaiser, wollten sie nicht erwähnen. Darum haben sie immer im Neuen Testament auch vom See Galiläa gesprochen. Johannes hat offenbar auch für die Nichtjuden geschrieben und deshalb hat er vom See Tiberias, das ist der gleiche See, es ist nur die Bezeichnung verschieden, je nach der Herkunft der Leute. Und das ist so wunderbar. Auch wenn ich Jesus nicht gesehen habe, ich liebe ihn und er ist der Motor meines Lebens. Ich darf das haben. Und wie kriege ich denn diese Liebe, wenn ich merke, ich kann ohne Jesus nichts. Ich brauche ihn. Und das ist das Herrlichste, wenn man begriffen hat, er hat mir meine Schuld durchgestrichen. Und ich weiß, dass ich ins neue Leben, diese neue Geburt nur erfahren kann, wenn er mein Leben übernommen hat, wenn sein Geist meine Sinne regiert. So auch immer wieder, wenn junge Leute zum Glauben kommen und sagen, ich mache noch die alten Dinge so beschäftigt, die Bilder, die ich mich so prägen und meine Sinne beherrschen, sagt, du musst Jesus Raum geben, dass sein Geist dich regiert. Und dann ist das so gewaltig, wie das in deinem Leben wirkt. Und ganz wichtig ist, dass wir merken, auch die großen Werke, die wir machen, die großen Dinge, dass einer in der Weltmission Großes bewirkt und dass einer in der theologischen Erkenntnis sehr weit wirkt. Da hat ja Paulus so klar gesagt, und wenn du Märtyrer wärst, es wäre ohne Jesus nichts. Wo sagt man das? 1. Korinther 13 vom Hohenlied der Liebe. Und diese Liebe ist ja nicht bloß eine Liebe zwischen Menschen, sondern zuerst eine Liebe, die zu Jesus kommt. Und weil diese Jesusliebe uns treibt, wie sagt der Apostel Paulus, die Liebe Gottes ist ausgeschüttet in unser Herz. Wenn du das einmal bedenkst, wie dir Jesus, wie er dich gesucht hat und wie er dir nachgeht und wie er heute an diesem Morgen, was er alles noch mit dir tut, in den nächsten Tagen, er möchte so viel in dir wirken. Herr, gib mir Augen, dass ich das verstehe. Und dann ist das so wunderbar, dass diese Liebe uns treibt, sagt der Paulus immer. Das ist der Motor unseres Lebens. Er, diese Jesusliebe, erfüllt mich. Und dort in 1. Korinther 13 sagt er, das wäre alles nichts, ich wäre nur eine rostige Blechbüchse. Ein tönendes Erz, eine klingende Schelle. Ich würde nur Lärm machen, aber es wäre nichts dahinter. Im Christenleben ist so wichtig, dass diese Jesusliebe und so, und nur seine Liebe, und das ist für die Hirten ganz wichtig, dass sie Barmherzigkeit haben. Und da ist die Sünde. Nein, die Sünde ist nicht das Thema, aber die Sünde blockiert uns im Verhältnis zu Jesus. Dabei ist das Allerherrlichste, die Befreiung. Und da dürfte Menschen sagen, nein, wir hatten es ja da, gestern Johannes 20, welchen ihr die Sünden erlasst, denn sind sie ja, das ist so befreiend. Und dann habe ich es euch erzählt von dem Mann, der sagt, im Blut Jesu wird nimmer geangelt. Wenn Jesus vergeben hat, dann ist es aus. Und die Corrie ten Boom, das war ihre große Botschaft. Ich freue mich ja immer auch, wenn Frauen evangelisieren. Die Corrie ten Boom hat uns immer wunderbar das gebracht, blicke auf Jesus und dann ist alles Alte weggewischt. Und das ist die Kraft, die Christenleute haben. Ganz ähnlich in der Bergpredigt, am Schluss der Bergpredigt, wo Jesus von der engen Pforte spricht. Die Pforte ist weit, viele Leute gehen in die Verdammnis. Und dann sagt er, wenn er kommt, wird die Türe plötzlich verschlossen. Dann stehen Leute vor der Tür, die sagen, Herr, wir haben doch für dich geweissagt, das heißt gepredigt, wir haben doch Wunder getan. Und Jesus sagt, kennt ihr euch nicht, wenn nie Liebe dazwischen war. Übrigens bei 1. Korinther 13 sagt er auch, und wenn ich mit Zungen reden könnte, wichtig für die Form, die damals, natürlich, es gibt Zungenrede in allen Religionen der Welt, auch im Islam, Ikonium und überall, könnt ihr Brockhaus nachschlagen, aber im Buddhismus und überall, das ist ein Phänomen, nichts Besonderes, ein Phänomen. Und wenn ich mit Zungen reden könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts, eine Null. Und deshalb ist für uns wichtig, dass Jesus in unserem Leben die bestimmende Kraft sein muss. Und das treibt uns ja. Und je mehr wir Angst haben vor uns selber und sagen, ich kenne mich doch, ist das wunderbar, dass der Herr, ich traue dir und will dir folgen. Und dann gibt es so schöne Worte, ich habe gestern ja euch noch von der Deborah erzählt, die ihn lieb haben müssen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Denk mal, die Sonne. Dass, wenn diese Jesusliebe uns treibt, und das schon im alten Bund gewusst von der Liebe zu Gott, aber wir haben in Römer 8, Vers 28, die Gott lieb haben, denen, die Gott lieb haben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Da kann man auch Schweres in seinem Leben tragen und sagen, Herr, du weißt, warum ich das durchmachen muss. Und man kann später dankbar sagen, es wurde mir zum Heil, es war mir nicht schwer, sondern du hast es mir aufgelegt. Und das Seligsein, das Glücklichsein hängt von dieser Liebesbeziehung zu Jesus ab. Und deshalb spielt es eine so große Rolle, wie der Petrus sagt, was kommt jetzt? Wie sieht das in meiner Zukunft aus? Und Jesus deutet das an, dass was von Petrus noch kommen wird, ein großes Glück, dass ihr nicht wisst, was noch vor euch kommt, dass wir das nicht enthüllt bekommen haben. Wir würden wahrscheinlich erschrecken, bei dem Petrus war es ja, wir haben das nicht aus dem Evangelium, aber es gibt Berichte, dass er mit dem Kopf nach unten gekreuzigt wurde in Rom. Das kann man ja gar nicht aushalten, wenn man das isst. Und er deutet es nur an, du brauchst nicht dort fragen, erst recht nicht fragen, was aus deinem Mitjünger Johannes wird, sondern der Hirte wird mit dir gehen. Und das reicht für uns. Natürlich werden wir auch durch Jammertäler gehen und durch schwere, dunkle Nächte. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und diese Hirtenliebe von Jesus zu erfahren, so wunderbar. Und darum ist auch das Lied so herrlich, das wir aus dem Englischen haben, das im Westminster Abbey immer bei den Hochzeiten gesungen wird, bei den Beerdigungen auch der Elisabeth, der Herr, mein Hirte, führet mich. Wunderbar, gehe ich durchs finstere Todestal. Ganz wunderbar, ich weiß und ich brauche mehr von der Zukunft gar nicht wissen. Ich bin ein Gesegneter, denn der Herr geht mit mir. Und das gucken wir nochmal in den 1. Petrusbrief rein, wo er schon kapiert hat, bevor das bei ihm kam. Da tut er ja viel Schönes sagen. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk des Eigentums, das er verkündigen soll, die Wohltaten, der euch berufen hat. Und da heißt im Kapitel 4, vielleicht die schönste Sache zur Verfolgung der Christen. Kapitel 4, Vers 12 bis 14. Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch. Leiden ist immer in den Paulusbriefen, aber auch im Petrusbrief verbunden mit Freude. Leiden ist keine schreckliche Qual, wo wir uns empören müssen und Briefe in die Botschaft schreiben, sondern wir wollen beten für die Christen, dass sie das erleben, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Und da führt das dann noch weiter aus. Eine der schönsten Stellen, dass auch die Verfolgung uns nichts Schreckliches wird. Und es ist ja wirklich gewaltig, was auch wir in den vielen Berichten der Märtyrer haben, nicht zuletzt von Bonhoeffer, wie er da noch sagt, wo er, kurz bevor er erschossen wurde, dort, dass es zum Leben geht. Oder bei den Bolschewiken damals in Riga 1919, weiß ich den Weg auch nicht, die Marion von Gloth, da hat der orthodoxe Erzbischof, das haben die Bolschewisten, da hat sich den Spaß draus gemacht, der musste den Koteimer tragen, so wie der sonst seine Monstranz geladen hat, aber es hat um Jesu willen. Und plötzlich ist das verändert, was sie versuchen, dich zu schmähen. Und der Trogothan, der so sicher sagte, es geht zum Leben. Und das ist so wunderbar, dass wir das alles überwinden können, weil Jesus uns diesen Glauben schenkt, den habe ich nicht durch theologisches Forschen, sondern eine Gabe des Geistes. Wir sagen nochmal, wie es im Glaubensartikel von Luther ist, ich kann nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus, meinen Herrn, glauben. Und so wunderbar, von August Holuck erzählt, der uns so schöne Lieder gegeben hat und wo er das immer ausgedrückt hat. Ich möchte noch von August Rösche sagen, es war ein Schwiegersohn des Pfarrers von Nümbrecht, es war immer ein Zentrum auch der erweckten Gemeinde. Und er war auch als ein Student, wie wir alle sind, da stolz und mutig. Und er hat auch in der Begegnung mit August Holuck, der damals im 19. Jahrhundert der große Theologe war, der 20 Ursprachen fließend sprach, aber ein ganz großer Seelsorger war und er hat diese Höllenvater-Selbsterkenntnis erlebt. Blick einmal in dein Leben mit den Augen Gottes. Und dann hat er August Rösche dieses Lied gedichtet: Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Ich lag in Banden der schnöden Sünde und konnte nicht los. Er sandte Jesus, den treuen Heiland. Ganz wunderbar. Es ist ein bisschen Gassenhauer geworden, aber man muss ihn wieder zurückführen, wie das erst aus der Erkenntnis kommt, dass er, Jesus, mich lieb hat. Und das hat den Paulus getrieben. Und mich freut es auch immer, wie in unserem Volk das war, wenn in Berlin der Zapfenstreich gespielt wird. Da wird ja alle Musik, kann man da auswählen, aber dann ist nicht rauszukriegen aus dem Zapfenstreich, Helm ab zum Gebet. Und dann kommt Terstegens, ich bete an die Macht der Liebe. Leider ohne Text. Aber wir wissen das dann immer. Und das ist über die Jahrhunderte. Ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Ganzes Jesuslied. In der ganzen Zuspitzung. Und das ist so wunderbar, dass es selbst in der evangelischen Kirche so wenig Raum heute hat. Das ist die größte Kraft, die uns prägt. Und nur so kann uns Jesus gebrauchen zum Dienst. Das ist wichtig, dass wir diese Jesusliebe haben und brauchen, auch im Umgang mit Menschen. Darum ist die Gemeinde eine Sammelstätte auch von gescheiterten Menschen, von verlorenen Leuten. Darum haben wir eine große Liebe, wenn wir auch erleben, dass Menschen aus unserer Nähe tief gefallen sind. Können ja die eigenen Kinder sein. Sagst du, ich habe dich einfach lieb und ich muss für dich beten. Und das ist so wunderbar, weil wir sie nicht loslassen können und immer wissen, wir waren ja auch gefallene Leute. Und Jesus hat uns gesucht. Mir war es ja damals geschenkt, in der ganz frühen Zeit, als man bei uns noch nichts wusste von den chinesischen Hausgemeinden, haben die chinesischen Christen mich zu den Untergrundgemeinden gebracht und hatte auch die Begegnung mit Wang Mingtao. Das war der große Führer der Studenten in China, er war 23 Jahre im Straflager, eine ganz harten Straflagerzeit. Er war zu der Zeit über 90 Jahre alt, hat in einer Zwei-Zimmer-Wohnung einen Gottesdienst gehalten. Wir saßen alle auf dem Boden. Und ich habe ihn nachher gefragt, welche Botschaft er für uns in Deutschland hat. Dann hat er verschmitzt gelächelt und hat gesagt, ihr habt viel Werke. Das haben wir für uns viel. Alle, was wir haben, christliche Werke. Vergesst die erste Liebe zu Jesus nicht. Er hat gewusst, was durchträgt durch die schlimmste Verfolgung. Und das ist so wichtig, dass wir das brauchen, den guten Hirten, der uns weiht. Und jetzt gibt Jesus dem Petrus den Auftrag wieder, in dieser Hirtenliebe, die er selber erfahren hat, dies weiterzugeben. Und er braucht sich nicht sorgen, wie es den anderen Jüngern geht. Jeder hat einen anderen Weg. Aber das ist mir sehr wichtig, dass wir auch unsere Mitarbeiter, wo wir sie einsetzen, das ist ja immer wieder schön, ich bin immer wieder dafür, sehr früh junge Leute schon ein Amt zu übertragen, dass ein 16-Jähriger natürlich einen Jugendkreis leiten kann, wenn er Jesusliebe hat. Und er weiß, es ist nicht ich und meine Gaben, sondern es ist Jesus, der wirkt. Und er kann eine tolle Arbeit machen, habe ich immer erlebt. Und ich habe immer ein bisschen Sorge bei der Ausbildung, da lernt man immer Methoden. Und auch wenn man sagt, wie macht man Gemeindebau? Keine dieser Methoden funktioniert doch. Wenn man das mit Methoden und mit Strategien machen können. Das lernt man überall auf den Bibelschulen, welche Methoden man braucht. Man kann in einer Gemeinde nur wirken und einen Seelsorger, den ihr braucht, der Jesus lieb hat. Und er weiß, dass er durch die Gnade von Jesus gerettet wird. Das ist dann wunderbar, wenn auch die Gemeinde geprägt wird und der dann auch, wie heißt dann dort beim Jesaja schon in der Ankündigung, der die jungen Schafe im Bausch seines Gewandes trägt, die Jungbekehrten mit einer großen Liebe und Geduld betreut und sie führt und ein großes Herz hat, wo man auch weiß, das ist ein Beter, der in der Gemeinde alle mitträgt und der auch immer in den Nöten dabei ist. Wir haben heute im Frühstück darüber gesprochen. Ohne Hausbesuche geht gar nichts. Das ist erst die erste Überwindung, dass Menschen merken, der ist an mir auch interessiert, nicht bloß in der Kirche. Das müssen wir immer wieder merken und wir freuen uns, dass das heute noch möglich ist. Aber auch für euch, wenn ihr weiß, da ist irgendeine Not, dass Jesus einen nicht aufgibt. Gerade meine Oma, von der ich gesprochen habe, die konnte dann kaum mehr laufen, wie sie 80 war. Und wir haben sie dann im Leiterwagen gezogen, da war ein Brett drauf. Und dann hat sie gesagt, ich muss noch einen wichtigen Besuch machen. Und dann hat sie dorthin gefahren im Leiterwagen und sie kam dann wieder. Und dann hat sie uns gesagt, das ist eine ganz arg böse Frau gewesen. Ganz dunkle Wege. Aber ich habe ihr gesagt, dass der Heiland sie nicht aufgibt. Was ist das mit Gemeindegliedern, die Seelsorge treiben? Und dass Menschen noch sagen, gerade, die war offenbar im Sterben, diese Frau, dass diese Liebe braucht die Jesusgemeinde. Es ist nicht so wichtig, mit welchen Grafiken wir unsere Gemeindebriefe schmücken, sondern ob dieser Geist von Jesus da ist. Und deshalb die Frage gelingt uns ungewohnt, hast du mich lieb? Wir kennen das eher auf der Parkbank, wie wir uns verlobt haben, hast du mich lieb? Aber das ist bei Jesus das Wunderbar, das Schlichteste, die Liebe Jesu, die alles treibt. Und Jesus sagt dann auch, Johannes 14, bleibt in meiner Liebe. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Das ist der Grund, warum wir sein Wort auch ernst nehmen und sagen, ich ist für mich das Verlässlichste, was es gibt. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen. Vater und der Sohn und Wohnung bei ihm nehmen. Wer Jesus lieb hat, der erlebt, wie Jesus in sein Leben tritt. Und natürlich immer so, lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Er hat das angefangen. Wenn ich diese Liebe erfahren darf als ein verlorener Mensch, ist das so herrlich. Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe. Und du wirst alle meine Sünden hinter dich zurück. Und das ist so wunderbar, dass wir all das ablegen dürfen. Und da ist wieder so schön, dass die Demut ganz arg praktisch ist, auch der Wahrheit entsprechend. Weil wir wissen sehr viel von unseren schrecklichen Seiten, wie ein Mensch auch entarten kann, wie die schöne Schöpfung des Lebens in eine satanische Macht geraten kann. Und das ist ganz wichtig. Und deshalb ist so wichtig, ja, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Es muss aus dem tiefsten Herzen kommen. Und Jesus hat dreimal gefragt, wahrscheinlich dreimal wegen der dreimaligen Verleugnung. Wollte das noch einmal wissen. Und das darf man bis an sein Lebensende wissen. Und deshalb ist auch schön, wenn an der Beerdigung die Gnade Jesu gerühmt wird. Bei einem Menschen ist ja dann oft wunderbar, weil wir wissen, ein Mensch hat ungeheuer viel gewirkt, wie wir es jetzt gerade bei der Angelika Steb erlebt haben, die mit 70 Jahren ganz plötzlich heimgerufen wurde, hat noch für die ganze Gemeinde ein Essen gekocht, wenige Tage vorher hat beim Waldheim was für 160 Kinder das Essen gekocht und alles. Aber die Gnade ist es, die wir rühmen. Was Gott aus einem Leben gemacht hat, ich weiß noch, wie sie zum Glauben kam, wie wir erst einen Jugendbibelkreis hatten, damals, ich kam aus einer katholischen Familie und wie auf einmal das Leben sprießte und sproste von lauter Taten. Und das Wichtige, dass die Werke nicht sind, selbst wenn ich, wie heißt dort Matthäus 7, wir haben für dich Wunder getan. Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Nur in dieser engen Verbindung mit ihm bleiben wir. Und ich möchte schließen mit der Bemerkung Luthers. Was ist Gemeinde? Das ist im Schmalkaldener Bekenntnis. Denn es weiß Gottlob ein Kind von 7 Jahren, was die Kirche sei. Nämlich die heiligen Gläubigen und die Schäflein, die ihres Herrn Hirtenstimme hören. Denn also beten die Kinder, ich glaube an eine heilige christliche Kirche. Diese Heiligkeit steht nicht in Chorhemden, das sind auch die weißen Hemden, die teilweise jetzt noch in der evangelischen Kirche gibt, bei den alten Kirchen, die einst in der Reformation schon evangelisch waren, die dürfen nur das Chorhemd tragen. Das Weiche. Die anderen sagen, das ist Schmachhemd, erinnert an das Interim, als Württemberg noch mal ganz katholisch wurde. Die Heiligkeit besteht nicht in Chorhemden, in Platten, das ist die Glatze bei den Mönchen, und in langen Röcken und anderen Zeremonien, hinausgehend über die Heilige Schrift erdichtet, sondern in Wort Gottes und in rechtem Gebrauch. Und deshalb ist das die Kernfrage, hast du Jesus lieb, lieber als alles andere? Und das ist die Kraft unseres Lebens. Und das soll am Abschluss stehen, dass Jesus uns dazu gebraucht und uns als der Hirte auch sicher führt. Mag kommen, was da wolle. Und man kann nur staunen, was wir auch können, über den oft schweren Wegen, die wir geführt wurden, herrlich, wie es auf einmal Segensweg war. Psalm 84, wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke hatten. Man muss nur einen Buchstaben ändern, dann ist man schon beim christlichen Fehlentwickeln. Die sich für ihre Stärke halten. Das ist ganz schlimm. Ich bin stark. Ich bin schwach, doch du bist stark. Ein herrlicher Spiritual. Deine Kraft hilft mir voran. Die große Kraft in unserem Leben. Und wenn wir auseinandergehen, ist das so wunderbar, dass Jesus mit euch geht und ihr sagt, Herr Jesus, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Das ist kein langes Gebet. Amen. Und so setzen wir uns wieder hinter Steuer und freuen uns und gehen in die neuen Aufgaben hinein. Wäre nochmal schön, wenn wir hier eine Gebetsgemeinschaft machen könnten. Und ich schließe das dann ab. Wir haben auch oft Angst, lieber Herr, vor unserem eigenen Sterben, auch vor den Schmerzen der schweren Krankheiten. Aber du hast alles überwunden. Wir müssen nicht mehr uns selber erlösen, sondern wer an dich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wie herrlich, dass wir wie die Träumenden hindurchgehen dürfen in deine neue Welt, denn die Krone des Lebens empfangen, die du für uns bereitet hast. So wunderbar, dass der Tod gar kein Thema mehr war, weder bei Petrus noch Johannes, wir brauchen auch keine Berichte davon, sondern sie waren in dieser Welt schon Bürger deines ewigen Reiches. Herr, mach uns auch diesen Ewigkeitsblick immer ganz groß, dass uns diese Welt mit all ihrem Geschehen, auch mit ihren Schrecken, auch mit ihrer unheimlichen Macht nicht mehr zur Versuchung wird, sondern dass wir uns freuen an deiner großen, an deinem Reich, das schon angebrochen ist, hier in dieser Welt und dann nicht aufhört, auch durch den Tod hindurch, bis wir schauen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Danke, dass wir diese Zukunft vor uns haben und uns freuen dürfen, bis wir dich sehen von Angesicht zu Angesicht. Amen.